Wenn du in den Aufzug steigst, sagst du Hallo oder schweigst du lieber? Manche halten sich lieber zurück, andere begrüßen gleich alle im Aufzug. Aber was ist eigentlich die ungeschriebene Regel? Die Antwort geht zum Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Heute spreche ich mit Udo Sirk. Und ich muss gestehen, ich war ziemlich nervös vor dieser Aufnahme. Denn Udo macht das, was ich mache. Aktivismus für die Rechte behinderter Menschen. Nur eben fast 50 Jahre länger als ich. Udo ist 1956 in Hamburg geboren. Für ihn als Kind mit Behinderungen der 50er und 60er Jahre schien eigentlich alles vorgezeichnet zu sein. Sonderschule, Werkstatt, Wohnheim. Aber es kam anders. Denn Udo Sirk hatte inzwischen gelernt, dass man sich aktiv zur Wehr setzen muss, wenn man etwas wirklich nicht will. Also schloss er sich Ende der 70er Jahre der Krüppelgruppe Hamburg an. Ja, die hießen wirklich so. Das war Provokation. Er hat Rathäuser besetzt, ein Sit-in im Spiegelfoyer gemacht, die Zwangssterilisation tausender behinderter Frauen öffentlich gemacht und dafür eines Morgens das BKA vor der Tür gehabt, die seine Wohnung durchsuchten, weil er verdächtigt wurde, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, Frech und Frei, 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung. Und als ich es gelesen habe, war ich gleichzeitig begeistert und frustriert. Begeistert, weil da Geschichten drinstehen, die ich nicht kannte. Und frustriert, weil so vieles, wogegen Udo vor 40 Jahren gekämpft hat, immer noch da ist. Wie hält man das durch? Was hat sich wirklich verändert? Und was können wir alle aus 50 Jahren Widerstand lernen? Aufzugtür auf für Udo Sirk. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ich habe sehr viel von ihm gelesen, in den letzten Tagen auch einige Interviews mit ihm auf YouTube ansehen können. Und ich habe viel von ihm gelernt. Herzlich willkommen, Udo Sirk. Schön, dass du da bist. Für viele, die dich noch nicht kennen, du bist ein deutscher Autor, Publizist und vor allem bist du langjähriger Aktivist der Behindertenbewegung. Du hast einige Bücher geschrieben mit den großartigen Titeln und das habe ich damals schon sehr gefeiert. Ein Buch mit dem Titel Das Risiko, nicht behinderte Eltern zu bekommen. Ehrlich gesagt, das ist auch ziemlich genau mein Humor. Aber du meintest es gar nicht so witzig, sondern es hat tatsächlich einen sehr ernsten Hintergrund und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen. Dein aktuelles Buch, das du geschrieben hast, heißt Frech und Frei, 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung, das 2025 erschienen ist. Bevor wir anfangen, stelle ich meinen Gästen immer eine Frage. Und die erste Frage ist, du kennst es vielleicht, hattest du schon mal einen merkwürdigen Moment in einem Aufzug?
Ich bin einmal in einem Aufzug stecken geblieben.
Oh.
Und das Problem war nicht, dass der Fahrstuhl stecken blieb, sondern dass er nur voll war.
Oh.
Mit Personen. Und die Personen, die da drin waren, die waren zum Teil sehr aufgeregt. Und mein Ansatz war dann, bleib ruhig. Und das ist schon schwierig, wie man sozusagen Haut an Haut steht und ja, merkt, wie die neben einem anfangen zu zittern und zu bibbern. Aber das war eine halbe Stunde, dann war es vorbei. Aber,
hast du nur dich beruhigt oder auch die anderen
Gäste? Ich glaube, ich habe die anderen auch beruhigt, weil ich ruhig geblieben bin. Ja. Wir haben mit ihm Small Talk gemacht. Also, haben wir ein bisschen geredet und dann lenkt das ja auch ein bisschen ab von der Situation, in der man gerade steckt.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe deswegen gefragt, weil ich schon auch, jedenfalls, wenn ich von mir spreche, manchmal das Gefühl habe, dass behinderte Menschen vielleicht auch eher gelernt haben, ihr Umfeld zu beruhigen, weil wir das so sehr oft tun im Alltag. ihm die Angst zu nehmen vor uns, vor der Tatsache, behindert zu sein. Und man dann einfach so Antennen entwickelt.
Ja, ich denke, das stimmt. Also von mir aus denke ich, die Erfahrung ist, als Spastiker, da haben die Leute Angst, anzusprechen. Noch mehr als schon ästhetischer Rollstuhlfahrer. Und wenn ich nicht den ersten Schritt mache und die Situation entspanne, dann kann ich oft endlos warten, bis mich einer fragt, hallo Udo, bist du auch da? Ja,
ja, genau.
Also so ist das. Und ja, das ist eine Erfahrung, die sich ständig wiederholt. Aber im Laufe der Jahrzehnte lernt man damit umzugehen. Und man lernt zu gucken, wer steht oder sitzt vor einem. Und dann ist die Frage an mich, lohnt es sich überhaupt, diesen Kontakt zu knüpfen? Das sind die Erfahrungen, die man im Laufe von vielen, vielen Jahren macht. Und die aber immer noch aktuell sind. Also, da hat sich nicht so viel verändert.
Ja, da werden wir drüber reden heute im Laufe der Fahrt. Wenn es jetzt, sagen wir mal, eine weniger gezwungene Situation ist, also im Aufzug stecken zu bleiben, ist ja Zwang, dass man gemeinsam bleibt. Aber wenn man jetzt länger mit dem Aufzug fahren würde, 5 Minuten oder so, was wäre etwas, was man über dich wissen soll, der dich zuvor noch nie gelesen, gesehen hat? Was müsste diese Person über dich begreifen, bevor wir über Politik reden?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil die Leute, denen ich begegne, die wollten möglichst mir so begegnen wie anderen Leuten auch. Und ich merke natürlich, wenn die Leute mit meinem Namen was anfangen können, ist es sehr viel einfacher, in Kontakt zu kommen. Wenn die nur sehen, da ist ein Mann, der jetzt im Rollstuhl sitzt und die wissen nicht genau, wie reagiert der vielleicht, wenn ich ihn anspreche. Da haben die Leute ganz große Schwierigkeiten dafür vor, sich zu verhalten. Und mein Weg ist einfach, dass ich in der Regel abwarte und die Leute beobachte. Und dann kehrt sich das ein bisschen um.
Aber wenn du all das überspringen könntest, was sollte man über dich wissen?
Wenn wissen, dass ich genauso ein Mensch bin wie du und ich. Ganz einfach.
Es ist schade, ne, dass man das so immer noch so sagen muss.
Ja, es ist schade, aber es verändert sich das Menschenbild ganz, ganz langsam. Also es ist nicht mehr wie vor 50 Jahren. Ja? Da gibt es Veränderungen, aber die Furcht vor ungewöhnlich aussehenden Personen ist nach wie vor nicht aus der Welt.
Das Menschenbild ändert sich. Manchmal ändert man ja auch selbst sein Bild des Menschen. Mir fiel die Frage ein, gibt es einen Satz, den du heute anders formulieren würdest, als du ihn vielleicht immer gesagt hast früher?
Früher habe ich auch gesagt, behindert sein ist schön. Heute würde ich das differenzieren würde sagen, Behinderung ist kein Schadensfall, aber kann auch Nachteile haben.
Das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Wir haben in den letzten Jahren in der Behindertenbewegung sehr oft den Satz gesagt, wir sind nicht behindert, wir werden behindert. Und mir gefällt diese Absolute da drin nicht, weil wir sind ja trotzdem auch behindert.
Ja.
Und wir haben ja trotzdem auch Probleme. Also wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, hilft mir ja auch keine Rampe oder kein Aufzug.
Ja. Ich denke, wir werden glaubwürdiger, wenn wir das differenzieren. So wie ich es gesagt habe. Also, ich kann ja nicht leugnen, dass ich mit ihrer Schule nicht einfach in den ICE komme. Dann kann man sagen, okay, das ist natürlich eine Barriere, die man abbauen könnte. Nur im Alltag, ja, nützt mir die nichts. Da stehe ich da und sage, ja, dumm jetzt.
Ja, genau.
Ja.
Ein Satz, den ich bereue, dass ich ihn zu oft und zu lange gesagt habe, ist diese Floskel, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Weil ich über die Jahre realisiert habe, dass das eigentlich auch so ein Teebeutelspruch geworden ist. Weil er ist völlig konsequenzlos. Er verpflichtet quasi nicht irgendetwas, irgendjemanden. Und es bleibt immer in so einer individuellen Verantwortung, mal sein Mindset zu hinterfragen. Aber es schafft trotzdem noch keine Aufzüge oder barrierefreie ICE-Einstiege. Wenn wir immer nur darüber reden, dass wir Vorurteile abbauen. Und ich glaube, wenn wir zu viel darüber reden, dann bestätigen wir auch Vorurteile.
Ja, also meine Beobachtung ist, dass die Vorurteile tatsächlich nur richtig abgebaut werden im direkten Kontakt und niemals als Appell. Das funktioniert nicht. Und das sind Sätze, die um sich gegriffen haben, die aber nicht bewirken. Genauso der Satz, wir begegnen uns auf Augenhöhe, finde ich auch unsinnig, weil der sagt überhaupt gar nicht raus. Das sind Floskeln, die über die wahren Situationen einfach hinwegtäuschen.
Ich habe den wunderbaren Satz gelernt, dass das ruinöse Empathie ist. Es stimmt ja irgendwie, dass man Barrieren in den Köpfen senken soll und Vorurteile abbauen und auf Augenhöhe begegnen. Das ist ja nicht grundfalsch, aber es ist eben deswegen ruinös, weil es nicht sagt, wie. Und wahrscheinlich ist es, wie du sagst, der Kontakt, die Begegnung, die genau das lösen würde. Aber wenn das Restaurant nicht barrierefrei ist, können wir einander nicht begegnen. Und dann findet quasi der Ausschluss statt.
Also, wenn ich Leute frage, die sagen, sie begegnen behinderte Menschen mit Empathie, dann frage ich zurück, was ist Empathie? Und dann wissen sie keine Antwort.
Genau.
Also das sind Schlagwörter, die im Alltag oft genutzt werden und auch überzeugt genutzt werden. Aber auf Nachfrage merke ich, dass darüber, was sie sagen, wenig reflektiert wird.
Du hast in einem Interview mal gesagt und auch in deinem Buch gewarnt, dass wir diese ganzen Begriffe verwässern, dass es alles medial kompatibel wird und dadurch Dinge gesagt werden, ohne genau Definitionen dafür zu haben, wie man jetzt genau die Ziele erreicht. Du kannst bestimmt noch besser formulieren, als ich jetzt gerade versucht habe zu rezitieren. Aber das fand ich einen starken Gedanken.
Ja, die Worte, die wir für uns genutzt haben, zum Beispiel das Wort Selbstbestimmung, das hat ja erst eine Kraft. Wir wollen selbstbestimmt leben und dafür brauchen wir die und die und noch die Unterstützung. Inzwischen ist dieses Wort Selbstbestimmung in aller Munde und hat oft mit unserem Ansatz überhaupt gar nichts zu tun. Also wenn man politisch denkt, Selbstbestimmung ist auch inzwischen ein Begriff in der Frauenbewegung, womit begründet wird, dass sie Behinderte schützen, abtreiben. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich richtig finden. Und so werden unsere Inhalte verwässert, beziehungsweise umgedreht.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Inhalte nicht nur verwässert werden, sondern auch geklaut.
Ja, genau.
Also früher haben wir oft das Wort Integration für unsere Belange benutzt, auch wenn ich natürlich weiß, dass Integration und Inklusion nicht dasselbe sind. Die Gesellschaft versteht aber unter Integration vor allem Menschen mit Migrationserfahrung. Und Inklusion ist dann für die Menschen mit Behinderung. Und jetzt wird das Wort Inklusion auch wieder verwässert, indem jetzt natürlich auch zu Recht, weil sozialwissenschaftlich ist das ja die richtige Definition, dass es alle Menschen meint. Aber immer da, wo alle Menschen gemeint sind, werden Behinderte als Letzte genannt oder als Erste vergessen.
Das stimmt. Und wenn man dann bei den behinderten Menschen anguckt, dann sind eben auch nicht alle gemeint. Weil nur die, genau, die in das Bild passen oder die eine gewisse Fähigkeit haben, in dieser Gesellschaft sich zu präsentieren oder mitzuhalten. Und die vielen, vielen tausend Menschen, die das nicht können, da ist Inklusion Utopie. Die werden auch gar nicht mitgedacht. Behaupte ich.
Du hast gerade gesagt, dass damals als ihr das Wort Selbstbestimmung geprägt habt, was anderes gemeint habt, als es heute gemeint wird. Damals meinst du die 70er Jahre?
Ja.
Das war die Zeit der sogenannten Krüppelbewegung, wo du ein Teil von warst und die Sachen quasi miterlebt hast. Also frustriert dich das, wenn du das Gefühl hast, es braucht Generationen für Trippelschritte?
Na, ich bin eher ein optimistischer Mensch. Und wenn man das fast 50 Jahre mitgestaltet und miterlebt hat, dann gibt es auch Erfolge. Es ist ja nicht so, dass wir nichts erreicht haben in den letzten Jahren. Also, beispielsweise öffentlicher Nahverkehr. Da riecht man sich heute zum Teil ja auch völlig zu Recht auf, dass nichts, dass nicht funktioniert. Nur, als wir angefangen haben, ging gar nichts. Ja,
ja, da kann ich mich auch erinnern. Es war kein Bus mit Rampe.
Kein Bus mit Rampe, kein Fahrstuhl, nirgendwo. Wenn behinderte Menschen im Rollstuhl verreisen wollten, dann höchstens im Gepäckwaggon der Deutschen Bundesbahn. Das sind Zeiten, die so heute einfach nicht mehr existieren. Da haben wir einen Erfolg gefeiert. Oder ein anderer Aspekt. Vor 50 Jahren habe ich auf der Straße gehört, die hätten die unter Hitler vergast. So einen Satz höre ich heute nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass solche Gedanken auf der Welt sind, aber die Leute trauen sich nicht mehr, sowas mir zu entgegnen. Aber es gibt Entwicklungen, die wir durchaus positiv beeinflusst haben. Von daher habe ich jetzt keinen großen Frust.
Als ich das von dir las, die Geschichte mit dem Postwaggon von der Deutschen Bahn, da hatte ich plötzlich eine Kindheitserinnerung, die bei mir total positiv aufgeladen war, weil ich war 6 Jahre alt und ich habe einfach mal einen Postwaggon von innen gesehen. Mhm. Ich fand das total aufregend, aber wenn ich jetzt rückblickend natürlich mir die Situation anschaue, dann waren wir ja nicht irgendwie aus Museumsgründen im Postwaggon, sondern es war der Rollstuhlplatz im Postwaggon.
Mhm. Ja. Und der Nebenaspekt war, dass manche Leute, die von Hamburg nach Frankfurt gefahren sind, in Freiburg ausgeladen worden sind, weil sie einfach vergessen worden sind.
Also, ja, gruselig.
Das sind so Anekdoten, die sind heute kaum mehr vorstellbar.
Als Schüler bin ich immer mit dem Behindertenfahrdienst zur Schule gefahren worden, weil der Bus keine Rampe hatte. Und mein Physiklehrer hat sich jedes Mal darüber aufgeregt, dass auf dem Fahrzeug Schwerbehindertentransport stand. Mhm. Und er sagte zu mir, es werden eigentlich nur Dinge und Tiere transportiert, Menschen werden befördert.
Mhm.
Und das hat mich sehr geprägt, als er das gesagt hat. Er meinte, du bist ja kein Castor-Behälter.
Mhm. Da heißt, ich bin auch 6, 7 Jahre lang mit dem Schulbus der Sonderschule durch die Stadt gefahren worden. Und da hat mich auch immer total gestört, dass da dick und fett drauf stand, Sonderschulbus der Sonderschule Hamburg-Kirchenlich. Also ich,
ja.
Wozu? Ja.
Hast du das Gefühl, die aktuelle Behindertenbewegung ist zu brav geworden?
Ja. Habe ich. Es ist jetzt kein Schuss zur Versuch, nur die Zeiten haben sich einfach geändert. Weil heute passiert viel an Diskussionen im Internet. Es gibt ja etliche Podcasts von behinderten Leuten für andere und das ist mein Eindruck, bewegt sich in so einer bestimmten Blase, ja, die Öffentlichkeit kaum erreicht.
Mhm.
Und das ist ein Problem, was, glaube ich, alle sozialen Bewegungen heute berührt. Wie kommen wir in die Öffentlichkeit und bleiben nicht mehr ständig unter uns?
Hast du Ideen, was man machen könnte oder sollte?
Ja, also es kommt auf den Zusammenhang an. Es ist schwer, wenn zum Beispiel das Bundesgleichstellungsgesetz beraten wird, wo willst du da ansetzen?
Mhm.
Du kannst dich vor so ein öffentliches Gebäude stellen und ein Transparent hochhalten, da wirst du fotografiert, kommt wie eine Zeitung, du wirkst aber gar nichts, ja.
Die Erfahrung mache ich auch.
Letztendlich ist das ein Spiel, das alles mitspielt, aber du wirst trotzdem nicht gehört. Oder
wie so Folklore.
Ja. Folklore, das ja. Ja, wenn Folklore für die Medien. Vielleicht sollte man tatsächlich mal wieder darüber nachdenken, ob man Dinge macht, die Regeln widerspricht.
So wie damals der Krüppelschlag.
Zum Beispiel. Der ist nicht einfach wiederholbar, aber der solche Aktionen haben Aufmerksamkeit und Diskussionen ausgelöst. Oder wenn damals Krüppelgruppen Gebäude besetzt haben und gesagt haben, wir gehen hier nicht mehr raus, bevor wir mit maßgeblichen Figuren aus der Politik gesprochen haben, dann war das immer ein Effekt, der jetzt nicht direkt zum Ziel geführt hat, aber der mehr als nur Aufmerksamkeit erregt hat. In diese Richtung.
Braucht es? Ja. Also meint, es braucht wieder mehr zivilen Ungehorsam und Sturheit, anstatt diese schleichende Anpassung an Systeme.
Ja, der Meinung bin ich. Ja.
Du hast die Krüppelbewegung damals hautnah miterlebt. Vielleicht kannst du noch mal in deinen Worten den Krüppelschlag, wie du ihn erlebt hast, erzählen.
Na, es war eine Rehabilitationsmesse in Düsseldorf. Es war das Jahr der Behinderten, 1981, wo die etablierte Behindertenpolitik sich gefeiert hat. In der Regel über die Köpfe der behinderten Menschen hinweg. Und wir uns überlegt haben, was setzen wir dagegen? Und der Franz Christoph war eher ein Einzelkämpfer mit provokanten Aktionen, die er im Voraus nicht unbedingt abgesprochen hat. Und auf der Reha-Messe wussten wir, dass der Karl Carstens kommt. Und
der damalige Bundespräsident.
Und in der ersten Reihe sitzt. Und dann sind einige aus der Kuppelszene dahin und haben erstmal ihr Anliegen vorgetragen. Und dann ist der Franziskus aufgestanden und hat Carstens angebrüllt. Partner, verlogener Partner, verstehst du nicht, was wir wollen? Und ist auf ihn zu und hat ihn dann mit der Krücke vom Schienbein gestoßen. Und dann kam das Sicherheitspersonal und hat Franz Christoph zurückgenommen. Und mir ist nichts passiert. Also, wenn man sich überlegt, jede nicht behinderte Person, die so agiert, wird erstmal aus dem Leih geführt und bekommt 100%ig eine Anzeige wegen Körperverletzung. Bei Franz Christoph ist nicht passiert. Wir hatten immer den Behindertenbonus. Wir können machen, was wir wollen. So richtig ernst genommen werden wir nicht.
Und genau das ist nämlich der Punkt. Ne? Behindertenbonus klingt so positiv. Aber was ich so stark fand, dass ihr quasi sagt, das beweist, dass behinderte Menschen nie ernst genommen werden.
Ja. Das war unser Anliegen, zu zeigen, dieser Spruch, nichts über uns, ohne uns. Der ist in diesem Jahr entstanden. Und das war damals eine Provokation, dass behinderte Menschen für sich selber sprechen wollten, war überhaupt gar nicht vorgesehen.
Würdest du sagen, das hat sich heutzutage geändert? Also würden behinderte Menschen jetzt angeklagt werden?
Ich kann mir das gut vorstellen, ja.
Ja. Das heißt, Sie würden ernster genommen werden?
Wir werden ernster genommen. Ja. Auch deshalb, weil wir so wie du oder ich inzwischen als Persönlichkeit ernst genommen werden. Nicht unbedingt das, was wir sagen. Aber der Raul Krauthausen oder der Udo Dirk oder andere Personen werden ernst genommen als Figuren, die nicht einfach so was dahin sagen, sondern das durchaus durchdacht haben. Und insofern haben wir eine andere Rolle als vor 40, 50 Jahren, wo wir einfach wahrgenommen worden sind als Krawallmacher.
Ja, oder ich habe manchmal das Gefühl, wir wurden und werden auch immer noch zu sehr wahrgenommen als Gruppe, als Reisegruppe, als Wohngruppe, als Sonderschulgruppe, als Werkstattgruppe, als Theatergruppe, als Musikgruppe, aber viel zu selten als Individuen. Und wenn, dann nur die vermeintlich Prominenten, die ja auch das selten werden wollten.
Ja, das ist ein Selbstläufer der Medien. Wenn man öfter irgendwo die Öffentlichkeit erreicht, ist immer wieder Gefahr. Und das ist ein Selbstläufer.
Dass man wird besser, routinierter.
Genau. Meistens ja. geht, du kannst das, wirst eingeladen, am Zeitpunkt bist du populär.
Und zack, ist man der Berufsbehinderte, der man nicht werden wollte.
Ja, genau. Ja. No. Da muss man leben, glaube ich.
Der Franz Christoph, von dem du erzählt hast, der diesen Krüppelschlag an Herrn Carstensen ausgeführt hat, der ist selber aus einer Anstalt abgehauen, in der er vorher war. Und du selber hattest ja auch Sonderschulerfahrung. Ja. Wann hast du gemerkt, du musst da raus?
Ich war 6 oder 7 Jahre in der Sonderschule für Körperbehinderte in Hamburg. Und ich habe vor den Toren von Hamburg gewohnt. Das heißt, die Freunde, die man in der Schule hatte, waren sonst wie über Hamburg verstreut. Man hat sie mir in der Schule getroffen. Dann hatte ich einen Zwillingsbruder, der ständig mit seinen Freunden und Freundinnen rumhing. Ja. Und das kriegt er natürlich mit als Zwilling. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich dachte, hier läuft was schief. Ja. Hier läuft was ganz schief. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, aus der Sonderschule nicht auf den Sonderschulbus zu warten, sondern bin einfach sozusagen aus der Schule abgehauen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren. Und das war so der Schritt, wo ich für mich gemerkt habe, ja, mach selber, es funktioniert. Und dann kommen einfach die nächsten Schritte, dass dann die Leute, die Lehrerschaft in der Sonderschule gemerkt hat, der kommt alleine auch in der Öffentlichkeit zurecht. Und bin dann zum Glück auf Regelschulen gekommen, die in der Nähe der Sonderschule lagen. Und dann ist es halt erstmal eine neue Aufgabe für einen Menschen wie mich und lauter nicht behinderten plötzlich aufzutauchen, weil ich kannte das nicht, ja. Bescheid waren alle um mich herum irgendwie irgendwie behindert, ja. Und plötzlich waren alle plötzlich ganz nicht behindert. Und dann zu lernen, aus den Freundschaften zu knüpfen, das hat ein paar Monate gedauert. Und deswegen sage ich heute noch, wenn der Schule sind, wenn man drin steckt, wie eine warme Familie, aber du verpasst gerade im Jugendalter die wirkliche Welt. Und das ist nicht schwer aufzuholen. Deswegen von der Schule, nein, danke.
Du hast es vorhin schon also angedeutet, dass auf der Reha-Messe dann vor allem nicht behinderte Akteurinnen über das Thema Behinderung sprachen und diese Welten zwischen Mensch mit und ohne Behinderung ja auch da getrennt waren. Dann gehst du quasi als Schüler an eine Regelschule und du bist quasi der Erste, der Einzige wahrscheinlich.
Ja.
Das eine Frage, die mich wirklich die ganze Zeit beschäftigt, seitdem ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Wann kippt Fürsorge in Macht?
Das ist eine große Frage. wenn man aus der Landesschulperspektive guckt, dann fängt die Macht zum Beispiel in den Therapien an, die man da erleben muss. Da wird mit dir gemacht, bist 7, 8, 9, 10 Jahre alt. Du kannst dich eigentlich nicht richtig wehren und du wirst auf Normalität getrimmt. Und die Normalität ist aber nicht meine Normalität. Und da entsteht an dem Punkt schon die Macht des Normalen, mit der man sich lebenslang wieder beschäftigen muss, um zu sagen, ah, was die mit mir machen, ist oft kontraproduktiv. Und diese Macht, diese Therapeuten, meistens Therapeutinnen, über sich hatten, die lässt es schwer los und du hast keine Chance, dich in dem Alter zu wehren. Die nächste Stufe der Macht ist, wenn alle sagen, ah, Wanderschule ist doch hilfreich. Ich verhalte mich hilfreich und ist ein Machtinstrument, um die Kinder nicht zu differenzieren. Macht als Fürsorge ist genauso im ganz normalen Alltag, wenn die Leute mir ungefragt unter die Arme greifen wollten und sagen, ich helfe dir mal schnell, geht doch besser so. Es ging überhaupt gar nicht besser so, weil dieses schnell mehr Angreifen hat meine Bewegung eher gestört als geholfen. Auch das ist ein Aspekt der Macht, die die Fürsorge hat. Ja, vielleicht diese zwei Beispiele.
Mir fällt in dem Zusammenhang sehr oft die Wohlfahrt ein. Diakonie, Caritas, Lebenshilfe, Aktion Mensch, Aktion Sorgenkind damals. Wo wirklich ich mich frage, wie es immer noch sein kann, dass deren Vorständinnen, deren SprecherInnen überwiegend Menschen ohne Behinderung sind. weil wir ein Frauenhaus, das von Männern geführt wird oder von einem männlichen Pressesprecher vertreten werden würde, ja auch nicht akzeptieren würden.
Ja, deswegen haben wir seinerzeit die Kuppelgruppen gegründet, weil die Erfahrung war, in den Institutionen mit den nicht- und nichtbehinderten Leuten wurden immer die nichtbehinderten Leute als Ansprechpartner gesucht. Weil sie gesagt haben, jetzt machen wir das nur unter uns. Dann war es klar, wenn die Leute was von uns wollten oder wir was von denen, dann mussten die sich mit behinderten Menschen auseinandersetzen. Diese Idee, dass Fragen der Behindertenpolitik Fragen sind, die behinderte Menschen vertreten müssen, ja, die ist ja nach wie vor rudimentär. Ja, also Frau Bentele ist ein leuchtendes Beispiel, dass es auch anders geht.
Ja, oder Jürgen Dussel, der aktuelle Bundesbehindertenbeauftragte. Ja. Diese Trippelschritte, die wir dann damit beschreiben, dass es eigentlich absurd ist, dass immer noch so wenig passiert, die sind ja offensichtlich. Gibt es trotzdem eine Errungenschaft aus deiner Zeit, aus eurer Zeit, auf die du wirklich stolz bist?
Eine Errungenschaft. Ja, also eine Errungenschaft ist die, dass ich im Moment auf dem Blatt Anjan auf dem Dorf wohne, ja, und früher hieß es, wenn du als behinderter Mensch ins Dorf ziehst, dann bist du der Depp. Kommst gar nicht raus aus dieser Rolle. Und ich merke aber heute, dass wir so viel erreicht haben, dass wir als behinderten Menschen sogar auf dem Dorf akzeptiert werden. Das ist eine Errungenschaft, die nicht allgemeingültig ist, aber wo ich sage, das hätte ich mir vor 50 Jahren nicht vorstellen können. Die Akzeptanz ist nicht gegen Null, wie vor 50 Jahren, sondern es besteht Hoffnung. Darauf kann man stolz sein. Ja.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Der Dank geht diese Woche an Martin, Tanja, Corinna und Britta. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Und das dürfen wir wirklich nicht vergessen in der aktuellen Bewegung, dass wir natürlich all die Sachen, die wir jetzt gerade machen, vielleicht eher schlecht als recht, aber dass die Sachen, die all gerade bearbeitet werden, nur bearbeitet werden können, weil Aktivistinnen wie ihr die Grundlagen dafür gelegt habt, dass zum Beispiel der ÖPNV barrierefrei wird, sogar auf dem Land.
Ja. Also stimmt, ich könnte hier in den Bus steigen und zum Bahnhof fahren. Eine Vorstellung, die vor 50 Jahren, also fern jeder Utopie.
Ja. Wichtig ist aber an der Stelle hinzuweisen, dass wir jetzt nicht von Dankbarkeit sprechen, sondern von einem Bare Minimum, das 50 Jahre gebraucht hat.
Ja, ich bin nicht dankbar, weil ich denke, wir haben etwas erreicht, was uns zusteht. Und dafür muss ich mich nicht bedanken.
Ähm, eine Frage, die mir jetzt gerade durch den Kopf schießt. Wer sind DenkerInnen unserer Zeit, die wir viel mehr in die Öffentlichkeit rücken sollten, aus unserer Bewegung heraus? Mir fällt zum Beispiel ein Theresia Degener, die jetzt sehr viel auch an der UN-Behindertenrechtskonvention mitgewirkt hat, Professorin in Bochum war. Fallen dir weitere Namen ein?
Na, Theresia, die kenne ich natürlich ziemlich gut. Die hat, denke ich, auf der Menschenrechtsebene sehr viel bewirkt. Geht jetzt langsam auch in Ruhestand. Die Zeit drängt. Aber wenn du an Disability Studies denkst,
Rebecca Maskos fällt mir ein.
Rebecca Maskos oder Annibal Schmidt. Bei den männlichen Figuren würde ich natürlich auch an Horst Frey denken, der ja auch sehr prominent was bewegt hat.
Und, in Bremen.
In Bremen, ja. Und eben da auch politisch aktiv war.
Ja. Total, ja.
Und wenn man die vorletzte Generation der Behindertenbewegung anspricht, dann fällt mir sofort der Ottmar Miles Paul ein oder die Sigrid Nase. Also es sind viele Figuren, die man hier nennen könnte,
alle in den Ruhestand jetzt.
Die gehen alle in den Ruhestand, aber das Positive ist, ich habe neulich eine Veranstaltung hier in Hamburg gemacht und plötzlich trifft man auf junge, behinderte Menschen, die ich vorher nie gesehen habe, von denen ich nie gehört habe und die jetzt sich als Gruppe organisiert haben und Protestdemonstrationen zum 5. Mai organisieren.
Ja, genau.
Das heißt, nur weil ich junge, nachwachsende, behinderte Aktivisten nicht kenne, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt.
Das stimmt, aber ist das nicht auch gleichzeitig das Problem? Also wir beide sagen, wir kennen die dann nicht so, wie wir sie kennen sollten.
Ja.
Und dadurch gibt vielleicht auch ganz viel Wissen verloren.
Ja, also das ist ein Grund, warum ich immer noch rumreise und Veranstaltungen mache und Leuten erzählen kann, aus meiner Sicht, welche Entwicklungen vonstatten gegangen sind und wie man politisch möglicherweise eingreifen kann. Und bei jeder Veranstaltung treffe ich junge, behinderte Menschen, die sagen, ja, wir wollen das fortsetzen, was bisher erreicht war. Das sind nicht viele, aber wir waren auch nicht viele. Wenn man von der Körperbewegung spricht, dann denken heute die Leute, oh, da war eine Kraft dahinter. Eine Kraft, ja, aber keine große Zahl von Personen, die das getragen haben.
Und war das so, dass die sich abgestimmt haben oder waren es auch viele einzelne Radikale, die dann erst so rückblickend als die Bewegung gelesen werden?
In den Aktionen waren wir eigentlich immer gut beieinander. Ja.
Okay.
Da darf nicht so, der macht das, die macht das und die machen jenes. Aber es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es eine Art Sprecherin zu gab. Also dieser Effekt, dass einige prominent wurden und andere eben nicht, der war nach 2, 3 Jahren zu beobachten.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man, also widersprich mir gerne, wenn du das anders siehst, ich glaube, es ist wichtig, dass man innerhalb einer Bewegung auch akzeptiert, dass es quasi verschiedene Persönlichkeiten gibt und dass nur die Person, die jetzt die Presse oder die Sprecherin ist, ja nicht automatisch weniger aktivistisch unterwegs ist als die Person, die den Rückenschlag macht.
Na, da gebe ich dir recht. Die Erfahrung ist, wenn es eine kleine Bewegung gibt und die Behindertenbewegung war immer klein, bis heute. Und die Leute, die sich da engagieren, die wollen natürlich fast alle auch ein Stück vom Kuchen der Prominenz abbekommen. Und das war bei uns ganz schnell ein Problem, dass es Hahnenkämpfe gab. Ja. Konkurrenz war für uns immer ein Thema. Das hat uns, glaube ich, im Rückblick nicht groß geschadet, aber es war immer ein Problem, dass bestimmte Entwicklungen dadurch gehemmt worden sind. Aber ich gebe dir recht, es lässt sich, glaube ich, gar nicht verhindern.
Ja, also wir sehen das ja auch an der Umweltbewegung. Plötzlich schauen alle auf Luisa Neubauer.
Genau.
Das wahrscheinlich auch sich am Anfang ja erstmal als Aufgabe sah und dann in die Rolle reinwuchs. Ja. Aber ihr das jetzt vorzuwerfen, ist vielleicht auch zu einfach.
Ja, finde ich auch. Also ich merke selber, ich habe vor 50 Jahren als total unbekannte Person habe ich gedacht, ich muss jetzt Behindertenpolitik machen. Und im Laufe der Jahre merke ich dann einfach, der Name ist präsenter und heute stehe ich in Wikipedia. Also, ich kann noch nichts für.
Du zitierst in deinem Buch den Satz von Margaret Mead, die sagt, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändert. Damit meinst du die Behindertenbewegung. Ja. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass Veränderungen oft vom Rand der Gesellschaft kommen, also vor allem gesellschaftlich-soziale Veränderungen, selten aus der Mitte heraus entstehen. Und dass das nicht unbedingt nur ein Nachteil sein muss.
Na, ich denke, das Entscheidende ist, die Erfahrung, die Leute machen, wenn sie in dieser Gesellschaft nicht in der Mitte sind. Mhm. Und wenn sie am Rand gedrängt werden, dann, glaube ich, entsteht bei einigen einfach der Wunsch, das zu verändern. Und deshalb, glaube ich, stimmt es, dass Entwicklung tatsächlich auch vom Rand der Gesellschaft initiiert werden.
Ich mache mal kurz einen Gedankensprung.
Ja.
Wir haben ja vorhin über Sonderschulen gesprochen. Und ich, wie gesagt, ich finde immer noch den Buchtitel von deinem Buch Das Risiko, nicht behinderte Eltern zu bekommen, großartig. Weil in den ganzen Diskursen für inklusive Schule, in denen ich so drinstecke, es super schnell persönlich wird, weil Eltern behinderter Kinder sich angegriffen fühlen, dass sie ihr Kind auf eine Förderschule geschickt haben. Und wir dann auch regelmäßig in Diskurse und in Streits gehen. Und ich frage mich, wie sagt man es so, dass es Eltern nicht beschämt? Oder muss es sie sogar beschämen, um überhaupt in diesen Denkprozess zu kommen? Weil diese, ja, im Kern wollen wir ja dasselbe, das Beste für das Kind. Aber wir halten uns mit solchen Debatten wirklich zu oft, zu lange, zu viel auf.
Ja, als ich dieses Buch geschrieben habe, beziehungsweise diesen Titel erfunden habe, da war der Ausgangspunkt, dass in Hamburg die Integrationsbewegung von Eltern mit behinderten Kindern Fahrt aufgenommen hat. Und ich war bei vielen Treffen dabei und habe beobachtet, dass es erstmal alles Eltern aus der Mittelschicht waren, ja, und die Motive waren eher, nach meiner Beobachtung, dass sie ihre Kinder in der Mittelschicht halten würden. Und Sonderschule bedeutet in deren Augen auch damals etwas, was abseits ist. Und dann habe ich die Frage war offensichtlich und die habe ich dann im Buch auch formuliert, wie soll Integration denn funktionieren, wenn man den Idealen nachjagt, die behinderte Menschen ausgrenzen. Und diese Ideale hatten diese Eltern auch alle im Kopf. Und daher kommt der Titel. Das Risiko ist für mich, dass sie das Ideal der Nichtbehinderung genauso hatten wie alle anderen Eltern auch, obwohl sie ein behindertes Kind haben. Und dieses Buch ist gut verkauft worden, wahrscheinlich nur wegen dem Titel, und hat einige Eltern schon auch erreicht. Ja. Andere waren entsetzt und erbost. Ja. So.
Ja. Ich glaube, es hat viel mit Scham zu tun, dass Eltern dann sich natürlich auch angegriffen fühlen, vielleicht eine falsche Entscheidung für ihr Kind getroffen zu haben, ob sie ihr Kind auf eine Förderschule schicken oder nicht. Und natürlich diese Lagerbildung innerhalb der Community von behinderten Kindern und deren Eltern ja auch geprägt ist von, wie du sagst, einem Ideal der Mittelschicht. Was wir auch unter anderem daran sehen können, wie hoch der Migrantinnenanteil an Sonderschulen ist und wie schnell letztendlich auch klassistische und rassistische Fragestellungen da mit beleuchtet werden sollten, dass in Armut lebende Familien ihre Kinder tendenziell eher an Sonderschulen schicken oder darin sogar rein beraten werden, ja, vom System. Und dass wir, wenn wir über Inklusion sprechen, wirklich nicht über die Verschiebung der Grenzen nachdenken sollten. Also so körperbehinderte Kinder, natürlich dürfen die an Regelschulen, aber bei geistig behinderten Kindern ist es schwierig, sondern dass wir dafür kämpfen müssen, dass es diese Trennungen gar nicht mehr gibt.
Ja, ich finde es auch deshalb wichtig, weil, und das ist ja auch ein Tabu unter uns, weil viele behinderte Menschen anfällig sind für rechte Parolen. In dem Sinne, dass gesagt wird, die Ausländer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und deshalb sitzen wir in der Werkstatt. das höre ich ja öfter. Ja? Und das, deshalb ist es total wichtig, dass wir sagen, es geht eben nicht nur um behinderte Menschen, sondern es geht einfach darum, dass wir alle Menschen bekommen, die in diesem System als überflüssig eingestuft werden. Und diese Diskussion ist mir sehr wichtig, weil ich merke, dass das Gegenteil, nämlich dass man sich untereinander in den sozialen Gruppen abgrenzt, dass das zunimmt in den letzten 10 Jahren.
Gibt es etwas, was dir... Ja.
Also auch behinderte Menschen sind nicht quasi immer die besseren Menschen.
Gibt es etwas, was dir in Zeiten wie diesen, du hast gerade vom Rechtsruck und so weiter gesprochen, nicht nur Sorgen, sondern auch Hoffnung macht?
Ja, also Hoffnung macht mir schon, dass die Reaktion auf den Rechtsruck ja auch zunehmen. Also wenn ich an Teilen der Gewerkschaftsjugend denke, dann haben die schon im Blick, was da passiert. Und habe gerade kürzlich mit 2 Leuten aus der Gewerkschaftsjugend gesprochen, die sagen, ja, bisher hatten sie zum Beispiel die Frage des Mindestlohnes in Werkstätten überhaupt gar nicht auf der Reihe. Und das ändert sich bei denen langsam, wie immer, ganz langsam. Aber immerhin, auch da gibt es einen Schritt in die richtige Richtung. Also solche kleinen Erlebnisse, die machen mir Hoffnung. Ja.
Als vor einigen Jahren im Oberlin-Haus eine Mitarbeiterin eines Behindertenwohnheimes 4 Menschen mit Behinderung ermordet hat, gab es einen großen Aufschrei, medialen Aufschrei. Und ich fand es erschreckend, wie immer noch, wie viele nicht behinderte Menschen sich dazu geäußert haben. Also Bürgermeister, Behindertenbeauftragte, Heimleitungen, was auch immer, Polizei sogar. Und wie wenig Menschen mit Behinderung gefragt wurden. Ja. Wäre es ein Femizid gewesen, hätte man ja auch nicht nur mit Männern gesprochen, sondern vor allem mit Frauen. Und wie wenig Konsequenzen aus diesem Skandal, der nicht der einzige war, wie wir auch von Ability Watch dokumentiert haben, mit dem Projekt Ableismus tötet, wie wenig Konsequenzen das nach sich gezogen hat. Dass sich am Ende des Tages die Strukturen der Heime nicht ändern, dass behinderte Menschen immer noch in diesen Einrichtungen wohnen, dass die Heimaufsicht immer noch kaum bekannt ist und es sehr wenig Schutzkonzepte und Informationen für Menschen mit Behinderung gibt, die sowas erleben. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Das sagt man aus, dass Menschen in Institutionen nicht wahrgenommen werden, weil es ist ja auch kennzeichnend, dass in den überregionalen Medien dieser psychische Mord auf den Panorama-Seiten ausgebreitet worden ist. Wenn 4 Frauen oder 4 Menschen aus anderen Zusammenhängen ermordet werden, dann findet man das auf Seite 1 und dann Seite 2 der überwiegenden Entscheidung und nicht hinten neben dem Wetterbericht. Also das war ein deutliches Zeichen für mich, dass das nicht als Mord der Empörung hervorrufen muss, sondern eher als eine Episode behandelt worden ist, wie problematisch die Situation für die Pflegekräfte ist. Und da hat sich das total umgedreht, ja.
Und das ist wieder nur um die Struktur und das System und deren Erhalt ging.
Ja.
Und
genau.
Nie um die Rechte behinderter Menschen.
Genau.
Ich habe eine super Kontrollfrage vor einigen Jahren gelernt. Wenn man BewohnerInnen einer Einrichtung trifft und man zufällig nur mit dieser Person in einem Raum ist, in Abwesenheit des Personals, einfach mal die Frage zu stellen, hast du die Telefonnummer der Heimaufsicht? Und in 99% der Fällen, wenn ich das die Menschen frage, bekomme ich als Antwort, was ist das? Das heißt, BewohnerInnen werden auch gar nicht über ihre Rechte aufgeklärt und informiert, was das bare Minimum wäre, weil es nun mal Orte sind, in denen sie wohnen.
Ja, ich glaube, ein Moment, der da eine Rolle spielt, ist, dass man Personen, die langsam denken oder Zusammenhänge erst beim dritten Mal verstehen, dass man die nicht ernst nimmt und gar nicht aufklärt über ihre Rechte.
Wenn du jetzt zurückblickst auf dein Engagement und jahrzehntelang hast du in dem Bereich gearbeitet, was würdest du heute anders machen?
Nichts.
Lass mir das so stehen.
Ja.
Das finde ich sehr stark, weil dein letzter Buchtitel, Frech und Frei, ja auch, als ich das las, habe ich ein positives Gefühl gehabt.
Mhm.
Weil es ja auch eine Kraft zeigt, die in Aktivistinnen stecken kann, die vielleicht von außen einfach als frech abgetan wird, aber im Kern es um Freiheit ging.
Ja. Ja. Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen.
Hättest du jetzt einen Rat an die nächste Generation? Also es gibt ja jetzt gerade auch entstehen die Krüppel gegen rechts, mhm. Die nicht nur in Gewerkschaftsjugend das Thema erkannt haben, sondern auch Menschen mit Behinderung sich deutschlandweit engagieren unter der Initiative Krüppel gegen rechts. Was für einen Rat würdest du denen geben aus deiner Erfahrung heraus? Oder auch Aktivistinnen wie mir?
Also mein Rat wäre, bei allen Aktivitäten, die man sich so vorstellen kann, darf man auf keinen Fall den Spaßfaktor vergessen. Weil ohne Spaß im Alltag bist du ganz schnell forciert. Und das ist dann natürlich schwer, das lange durchzuhalten, was man als Ziel anstrebt. Und da darf man ja nicht, sich nicht vormachen. Alles, was wir uns erwünschen, braucht einen ganz langen Atem, um da irgendwas zu bewegen. Und ich würde sagen, um das durchzuhalten, muss man auch mal abends zusammenhocken und ein Glas Wein trinken oder zwei. Das wäre mein Rat.
Mir fällt auch die Pride Parade ein,
ja.
Die ja auch immer im Sommer durch Berlin zieht, behindert und verrückt feiern als Motto hat. Und da eben auch den Spaß und die Freude und das Feiern mit zelebriert werden und nicht nur politische Förderung.
Ja, genau. Das ist ein Ausdruck von dem, was ich mir vorstelle. Ja.
Ich habe mich in den letzten Jahren zunehmend gefragt, weil du ja wahrscheinlich auch regelmäßig Studierendengruppen uns schreiben, weil Dozierende ihnen gesagt haben, ja, triff mal einen echten behinderten Menschen, wenn du soziale Arbeit oder so weiter studierst. Das wäre schon gut, sonst ist es wieder dieses Nichts über uns, ohne uns Thema. Und dann werden wir quasi zugehäuft mit E-Mail-Anfragen, ob man nicht hier mal ein Interview machen kann und dort ein Interview und hier ein Podcast und keine Ahnung was. Und die Frage, die ich mir stelle, wird es nicht auch mal Zeit, die nicht behinderten Menschen zu erforschen? Warum werden wir eigentlich die ganze Zeit beforscht?
Ja, wenn ich zum Beispiel Lehrerstudio mache, dann sitzen vor mir junge Studierende, die kommen und sind da, weil sie denken, jetzt lernen sie was über die Behinderten. Und ich gebe das aber sofort zurück. Ich hinterfrage sofort diejenigen, die vor mir sitzen. Und also zum Beispiel, ein Beispiel. Es gibt eine von Lessing eine Geschichte, wo der Fuchs vor seinen Verfolgern flieht, auf eine Mauer springt und auf der anderen Seite geht's tief runter und da ist nur ein Baum mit Dornen. Er springt natürlich trotzdem runter, um frei zu bleiben und verletzt sich an den Dorn. Und dann sagt er, diese verdammten Hilfe, können sie halt nicht helfen, ohne einen zu verletzen. Wir sollen mit dem Beispiel ein Seminar anfangen. Er hat sich sofort umgedreht. Und dann gelingt ein Seminar. Weil dann sind die Studierenden gleich in eine Rolle gedrängt, wo es um sie geht und nicht um mich. Da macht es Sinn. Ansonsten mache ich keine Seminare, wo ich mich hinsetze und sage, so und so geht's mir. Das mache ich nicht.
Ich mache das auch nicht mehr. Ich habe es jahrelang gemacht und bereue es jetzt rückblickend. Vielleicht war das auch so eine Reise, die ich machen musste. Mich würde einfach als Forschungsfrage interessieren an die Studierendenschaft ohne Behinderung. Wer hat euch eigentlich diese ganzen Vorurteile beigebracht?
Ja, ich bin
natürlich... Wo kommen die her?
Ja, woher? Ich bin ja einer, der Geschichte studiert hat und dann auch immer den historischen Blick dabei hat. Und dann ist natürlich schon erklärbar, dass mit der Industrialisierung spätestens die Frage aufkam, welche Menschen sind überflüssig. Und dann waren natürlich Menschen, die nicht leistungsfähig waren, überflüssig. Und die wurden dann separiert. Das Anstaltswesen in Deutschland gibt es ja erst in der Form, seit ungefähr 150 Jahren. Es ist ja auch relativ jung, dieses Phänomen. Und wenn dann die Separierung alltäglich wird, dann entstehen natürlich auch Vorurteile. Und das läuft mich jetzt herum, warum die Nichtbehinderten, die sich natürlich auf der guten Seite fühlen, diese Urteile auch unbewusst übernehmen.
Und ich glaube, es ist wichtig, Sie aber mit dieser Scham zu konfrontieren.
Ja, es ist.
Sie da auch mal durchzubegleiten, vielleicht sogar. Auch wenn das anstrengend ist.
Ja, aus meiner Sicht ist es notwendig. Wir müssen die Normen, Werte, die fast alle Leute im Kopf haben, die müssen auf den Tisch. Ohne dass man jetzt da große psychologische Sitzungen veranstaltet, aber da muss man auch ran, ja.
Lieber Udo, der Aufzug kommt langsam zum Ende.
Okay.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch zu gegebener Zeit fortsetzen, vertiefen, ob es in einem Podcast ist oder bei einem Glas Wein.
Ja,
sehr gerne. Es war mir eine sehr, sehr große Ehre und Freude, dich hier als Gast gehabt zu haben. Bevor wir aber das Gespräch beenden, gibt es auch wieder Fragen, die ich allen Gästen stelle. Nämlich, gibt es eine Organisation, eine Literatur, eine Person, die HörerInnen dieses Podcasts von deiner Empfehlung ausgehend quasi sich nochmal anschauen sollten?
Also, da fällt mir jetzt aber die Namen, die wir vorhin schon genannt haben, aktuell so spontan niemanden ein, weil es gibt viel Literatur von behinderten Menschen, die das zu sagen haben, und da würde ich jetzt ungern einen oder eine vorauskreisen.
Ja, das ist tatsächlich das Dilemma an der Frage.
Ja. Also ich empfehle, nennen Sie da ein Buch von mir.
Sehr gerne. Die tun wir auf jeden Fall, deine Werke, auch in die Shownotes und verlinken sie. Sehr zu empfehlen, tatsächlich das aktuelle Buch Frech und Frei. Ja. Und auch einzelne Artikel und Texte von dir findet man in zahlreichen Archiven.
Ja.
Zum Beispiel bei BDoc habe ich einiges von dir gefunden. Ja. Starke Statements auch von damals, die bis heute nachwirken und bei mir eine Menge Denkprozesse auslösen. Wenn die Tür jetzt gleich aufgeht, wo geht's für dich weiter?
Ich gehe, wenn die Tür hier aufgeht, in den Garten, weil gerade die Sonne scheint. Und nächste Woche bin ich zu zwei Veranstaltungen in Berlin.
Das könnte doch eine Gelegenheit sein, wo man auf ein Glas Wein sich trifft.
Das wäre denkbar.
Würde mich sehr freuen.
Okay.
Lieber Udo, haben wir irgendetwas vergessen, das wir unbedingt noch hätten besprechen sollen?
Nein, also was mir tatsächlich immer wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir uns über Behindertenpolitik unterhalten, dass immer die Tendenz da ist, dass man diejenigen vergisst, die das nicht können. Das wäre wichtig, dass das am Ende von allen Veranstaltungen auch deutlich wird.
Ja. Das ist tatsächlich etwas, was man immer wieder sich bewusst machen muss.
Ja.
Das gerät schnell in Vergessenheit in all dem Alltag und Einsatz. Wir sehen auch die Menschen nicht, die zu Hause nicht rauskommen. weil der Aufzug nicht existiert oder weil sie sich nicht trauen.
Ja.
Und die Menschen, die wir im Alltag sehen, sind oft nicht die wahren großen, schlimmen Schicksale und Herausforderungen haben.
Ja.
Genau so ist es.
Danke für den Denkanstoß. Das ist tatsächlich sehr wichtig.
Es hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich sehr.
Gut.
Wir bleiben im Austausch.
Ja, okay.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, ob man im Aufzug grüßen sollte. Die Antwort: Nein, muss man natürlich nicht, aber ein freundliches Hallo kann die Atmosphäre auflockern und macht die Fahrt für alle angenehmer. Also, einfach mal ausprobieren. Und wenn du mehr über Aufzüge erfahren willst, dann steig doch bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.